und herzlich willkommen zum Podcast Gewaltfreie Kindheit. Ich bin Verena Ohm, Trainerin für gewaltfreie Kommunikation. Und hier im Podcast geht es darum, wie du die Theorie der gewaltfreien Kommunikation im Alltag mit Kindern ganz praktisch umsetzen kannst. Ich möchte dir viele Impulse und konkrete Ideen mitgeben, wie du gerade auch in herausfordernden Situationen immer noch gewaltfrei bleiben kannst. Bist du bereit? Dann lass uns loslegen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Die heutige Folge entsteht total spontan und ungeplant, weil ich festgestellt habe, dass es ein Thema gibt, über das ich hier noch nie gesprochen habe. Und ich finde das total wichtig. Ich wundere mich total, dass ich das noch nicht gemacht habe. Ich bin nämlich gerade dabei, meinen Jahresrückblick zu machen. So wie man das halt so macht zum Jahresende, ne? Ich bin auch ein großer Fan von Rauhnächten und nehme jeden Tag ein bisschen Zeit, um das alte Jahr zu reflektieren, alte Sachen loszulassen, das, was ich beibehalten möchte, zu würdigen und so ein bisschen in meinem Leben aufzuräumen, um mich dann aufs neue Jahr einzustimmen und mit viel Kraft und Energie in ein neues Jahr zu starten. Yo! Und beim Jahresrückblick, dazu wird es eine extra Folge geben hier, bin ich die Fotos in meinem Handy mal durchgegangen und unter anderem auch die Podcast-Folgen und die Newsletter, die ich so verschickt habe im letzten Jahr. Und ich bin über eine E-Mail gestolpert, die ich Ende Januar am 19.01. geschickt habe an meine Newsletter-AbonnentInnen, in der ich über mein Warum gesprochen habe. Das hat mich sehr beschäftigt letztes Jahr, weil ich so wenig Energie hatte. Also 2023 war ein Jahr, wo ich Energie verloren habe, wo ich viel geackert habe, wo, würde ich aus heutiger Sicht sagen, auch gut auf einen Burnout hingeschlittert bin, auch wenn ich das damals nicht so gesehen habe und auch nicht wahrhaben wollte. Heute weiß ich das. Jedenfalls habe ich eine gewisse Antriebslosigkeit verspürt und war gehemmt in dem, was ich so tue. Und deswegen habe ich mich mehr mit der Frage nach meinem Warum beschäftigt. Und das war tatsächlich meine Freundin Saskia, die Bielis-App unter anderem mitgegründet hat, mit der ich einen Nachmittag in Münster verbringen durfte, die mich durch einen Prozess geleitet hat, um mein Warum zu finden. Und über dieses Warum habe ich geschrieben. Und hier im Podcast habe ich noch nie erzählt, warum ich das hier eigentlich alles mache. Genau, und das möchte ich heute nachholen, damit sich vielleicht das auch, damit das Sinn ergibt, was ich die nächsten Folgen so erzähle. Ja, also es ist eine sehr persönliche Folge, eher spontan und unvorbereitet. Ich versuche, einen guten roten Faden reinzubringen. Warum? Warum mache ich das? Warum ist mir gewaltfreie Kindheit wichtig? Warum betreibe ich einen Podcast? Warum schreibe ich Newsletter? Warum verkaufe ich Workshops? Warum stehe ich auf Bühnen und halte Vorträge über gewaltfreie Kommunikation? Ich habe letztes Jahr herausgefunden, dass ich einen sehr starken inneren Antreiber habe. Und der lässt mich manches Mal wirklich auch verzweifeln und in Tränen ausbrechen. Es gibt wirklich ein Feuer, das in mir brennt, wenn ich mich denn damit verbinde. Das ist mir auch jetzt wichtig und vielleicht mache ich auch deswegen diese Folge heute. Ich stehe gerade wieder an einem Punkt, nicht wo mir der Sinn fehlt, das war letztes Jahr so, sondern wo mir so ein bisschen, wo ich Angst habe vor dem, was kommt, weil ich mir Großes vorgenommen habe. Und da hilft es dann mir zumindest immer, wenn ich so Tendenzen habe, meinen Kopf in den Sand zu stecken und die Flinte ins Korn zu werfen. Da stand ich schon mal an dem Punkt. Und dann hilft es mir, mich damit zu verbinden, warum ich das mache. Genau. Und das möchte ich jetzt erzählen. Warum tue ich das? Weil ich glaube, dass es wichtig ist. Ich glaube nämlich, dass wir ganz global, ne, es ist ein ganz global galaktisches Thema, ich glaube, dass wir Menschen gerade dabei sind, unseren Planeten, unseren Lebensraum zu zerstören. Und meine älteste Tochter macht mich fast täglich darauf aufmerksam, was für eine immense Verantwortung wir alle, also wir Menschen, dann wir in unserer Familie und dann ich im Speziellen, welche Verantwortung wir alle tragen für unseren Planeten, für unseren Lebensraum. Ich glaube, dass die Natur und unser Planet überleben werden ohne uns Menschen. Ich fürchte nur, dass mit uns Menschen die Erde gerade kurz vorm Kollaps steht. Und das will ich nicht. Also ich will nicht tatenlos dabei zusehen. Ich bin überzeugt, dass wir was tun können. Und ich glaube, dass es unsere Verantwortung ist, etwas zu tun. Also habe ich mich mit der Frage beschäftigt, was kann ich denn tun? Meine Tochter geht hin und sagt, verschaff das Auto ab, fahr mit Bus und Bahn, flieg nicht mehr Flugzeug, trenne den Müll, kauf plastikfrei ein, ernähre dich tierlos oder tierarm zumindest. Also so diese ganze das ganze Konsumverhalten. Und ich gehöre zu der Gruppe Menschen, die sagen, ja, das ist sinnvoll und ja, ich weiß, Kleinvieh macht auch Mist, also ich gehöre zu denen, die sagen, bringt das was, wenn ich diejenige bin, die nicht mehr fliegt, wenn das Flugzeug ohne mich trotzdem fliegt? Bringt es was, wenn ich tierarm mich ernähre, wenn alle anderen es trotzdem tun? Ja, das tut es. Und vielleicht, mir kommt gerade eine Geschichte, die möchte ich erzählen. Kommt mir spontan, ich sagte, es ist heute eine spontane Folge. Ich habe eine Lieblingsgeschichte zu diesem Zweifel. Ist das, was ich tue, hier sinnvoll und habe ich überhaupt das Gewicht? Ich frage dich, was denkst du, wie viel wiegt eine Schneeflocke? Das war einmal ein Vogel, der saß auf einem Ast und ein zweiter Vogel flog dazu und setzte sich neben diesen einen Vogel und fragte, schau mal, es fängt an zu schneien, was denkst du, wie viel wiegt eine Schneeflocke? Und der erste Vogel antwortet, nichts. Die fliegen so langsam vom Himmel herab. Nichts, ein Hauch von nichts. So eine Schneeflocke, was wiegt das schon? Leg's auf die Waage, die schlägt nicht aus. Der zweite Vogel bedankt sich und fliegt weg und der erste sitzt schön aufgeplustert auf seinem Ast und guckt den Schneeflocken zu. Fängt an zu dösen, rückt ein bisschen an den Stamm heran und ist geschützt und geborgen und schlummert so vor sich hin. Und plötzlich macht es ein lautes Geräusch und der Ast bricht unter der Last des Schnees. Denn eine einzelne Schneeflocke wiegt vielleicht nichts oder einen Hauch von nichts oder nicht viel. Aber viele, viele Schneeflocken zusammen, haben wir alle schon gesehen, lassen Äste sich biegen und führen dazu, dass Äste brechen. Also unter dem Gewicht einer Schneedecke können Dinge brechen. Also eine Schneedecke hat schon Gewicht. Wenn es viele, viele, viele Flocken sind, dann hat es ein Gewicht. So, und das ist das, was mich motiviert zu sagen, okay, also gut, dann bin ich halt die, die ein Elektroauto anschafft. Da könnte man noch darüber diskutieren, ob das jetzt wirklich klimaneutral ist oder nicht. Die Diskussion führe ich hier heute nicht, aber die würde ich gerne mit meiner Tochter führen. Wir fahren weniger Auto. Ich hatte nicht 9-Euro-Ticket, ein Deutschland-Ticket im letzten Halbjahr und bin viel mit dem Bus einkaufen gefahren. Also ich habe Dinge getan, vielleicht nicht genug, wenn ich mich selber bewerte. Dann würde ich sagen, es wäre mehr drin gewesen. Also da bin ich nicht unbedingt vorbildlich. Aber nun gut, also was mich täglich daran erinnert, ist meine Tochter. Und dann so die Aktivisten, denen ich folge, die Bücher, die ich lese, es geht alles so ein bisschen in die Richtung, was können wir tun, um unseren Planeten zu schützen und zu retten. Und ich habe beschlossen, dass ich einen anderen Teil dazu beitragen möchte, denn ich habe einen anderen Schlüssel für mich gefunden. Und ich glaube, dass wenn wir diesen Planeten retten wollen, es zwar gut ist, wenn jeder Einzelne was tut, ich glaube aber auch, dass es besser ist, wenn wir uns zusammentun. Ja, also wenn die Schneeflocken nicht nur einfach so vom Himmel fallen, sondern vielleicht gezielt dahin fallen, wo es wichtig ist, dass Äste brechen, dann wäre es doch schön, wenn die Schneeflocken einander finden würden und wir so ein bisschen ja die Energie kanalisieren. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns zusammentun. Und zwar nicht irgendwie, sondern dass sich die Menschen zusammentun und miteinander kommunizieren können. Kommunikation ist nun mal das Thema, das mich am meisten beschäftigt und in dem ich wirklich auch Expertin bin. Und ich sehe es mittlerweile als meine Aufgabe und meine Mission an, Menschen zusammenzubringen, um ein größeres Ziel gemeinsam zu verfolgen. Und ich habe beobachtet, dass wenn Menschen dann zusammenkommen, es auch wichtig ist, dass die gut miteinander kommunizieren können. Also gucken wir uns die Politiker von heute an. Und ich habe diese Mail letztes Jahr geschrieben. Da hatten wir noch, also da gab es den Krieg in der Ukraine schon, aber da gab es noch nicht die Präsidentenwahl. Da gab es noch nicht die Tendenzen in anderen europäischen Ländern, oder es gab sie schon, aber ich habe sie nicht so wahrgenommen. Da gab es so gerade eben den Nahostkonflikt. Also die Lage heute ist, will ich sagen, brenzliger als noch vor einem Jahr. Und vor einem Jahr war sie deutlich eskaliert im Vergleich zu den vier, fünf, sechs Jahren davor. Also ich habe den Eindruck, dass sich weltweit gerade die Lage eher verschlimmert. In Hinblick auf, lasst uns den Planeten retten. Und ich spüre eine gewisse Verzweiflung und Ohnmacht. Und deswegen mache ich heute diese Folge, weil ich mich dem nicht hingeben möchte. Ich möchte nicht aufgeben, ich möchte nicht meine Energie verlieren, sondern ich möchte mich in dem Glauben wiegen und mir den Glauben bewahren, dass wir trotzdem was tun können. Und was können wir tun? Ich glaube, wir können alle zusammen daran arbeiten, dass Menschen miteinander reden können. Also ich glaube fest daran, dass wir diesen Planeten retten können. Wirklich, ich glaube da wirklich dran, dass wir diesen Planeten noch retten können, wenn die Menschen, die an den entscheidenden Schaltstellen sitzen, also Politiker, Wirtschaftsbosse, Aktivisten, NGOs oder halt auch Communities, Familien, Dörfer, Städte, Gemeinden, Vereine, also überall da, wo mehrere Menschen zusammenkommen und eine gewisse Wirkmacht haben, wenn an diesen Schlüsselpositionen, wo Entscheidungen getroffen werden, wo Trends erzeugt werden, wo Strömungen ihren Anfang finden, da an diesen Stellen brauchen wir Menschen, die miteinander Lösungen erarbeiten können, die miteinander reden können, auch wenn sie nicht einer Meinung sind. Ja, und auch nicht die gleichen Interessen verfolgen. Ich glaube, dass viele Konflikte, die wir heute haben, daher rühren, dass Menschen mit unterschiedlichen Interessen nicht nach gemeinsamen Lösungen suchen oder nicht wissen, wie das gehen kann, sondern ihre eigenen Interessen vorne anstellen. Und das will ich nicht pauschal verurteilen. Was allerdings das Ganze schwierig macht, ist, wenn ich in meinen Interessen verharre und quasi die Scheuklappen aufsetze und nur meinen Weg verfolge, no matter what. Ja? Egal, was mit den anderen ist, Hauptsache meine Sachen. Und das ist nicht meine Haltung. Meine Haltung ist eher, meine Interessen sind wichtig, meine Bedürfnisse sind wichtig. Es ist wichtig, dass ich gesehen und gehört werde mit dem, worum es mir geht. Ja, sagen wir mal, in Politik gesprochen und in Bundes- und Landespolitik gesprochen. Wenn ich Anführer einer Nation bin, dann ist es nur sinnvoll und natürlich, dass ich die Interessen meiner Nation nach außen und innen vertrete und mich dafür einsetze. Und gleichzeitig darf ich im Blick behalten, dass was ich tue, immer Auswirkungen hat auf andere und dass andere ebenfalls Interessen haben und das, was uns verbindet, es gibt ein verbindendes Element, allen hier auf diesem Planeten ist daran gelegen, dass es uns selbst gut geht. Also und wenn ich dann noch die Erkenntnis habe, dass es mir nur gut gehen kann, wenn es dir gut geht, also dass wir wechselseitig irgendwie voneinander abhängig sind und dass alles, was du tust, was mit mir zu tun hat und andersrum, dann wird ein Schuh draus. Ja? Dann erkenne ich an, dass um bestmöglich für mich zu sorgen, es gut wäre, auch mit dir zu sprechen und zu gucken, ob, wenn ich meinen Stiefel durchziehe, ob es dir damit noch gut geht oder ob ich vielleicht andere Lösungen brauche, damit auch du es gut hast. Denn wenn du gut hast, dann geht es mir auch gut. Ja, planetar gesprochen, wir haben einen globalen Süden und einen globalen Norden. Und wenn wir uns im globalen Norden nicht um den globalen Süden kümmern und andersrum, dann hat das Konsequenzen. Also haben ja viele schon erkannt. Ja? Ich habe hier nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, sondern ich will nur noch mal sagen, das, was mich wirklich, was meine Überzeugung ist, ist, dass es sinnvoll ist, die eigenen Interessen klar zu haben und zu wissen, was wir wollen, was wir brauchen und gleichzeitig es eine existenzielle Notwendigkeit ist, auch mit anderen Menschen zu sprechen und Lösungen auch für andere zu unterstützen und mitzufinden. So. Ich glaube aber auch, dass die Art und Weise, wie wir heute miteinander kommunizieren, wie Menschen heute miteinander reden, wie die Menschen an den Schaltstellen heute agieren, nicht dazu geeignet ist, die großen Krisen und Probleme dieser Welt zu lösen. Denn egal, wo ich hingucke, ja, ich sehe überall Gewalt, ich sehe überall Gewaltspiralen. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Gewalt wiederum Gewalt erzeugt, also dass es so eine Art Gewaltspirale gibt und dass wir Gewalt immer mit Gewalt bekämpfen. Also dieses ganze Thema Gewalt beschäftigt mich ja schon lange. Ich habe auch den Eindruck, dass Menschen, wenn sie nicht weiterkommen mit ihren eigenen Interessen, schnell ermüden oder nicht diesen langen Atem haben durch diese, ja, zugegebenermaßen auch zähen und langen Verhandlungen, die es braucht, und aus dieser Ermüdung heraus irgendwann mit gewaltvollen Mitteln die eigenen Interessen durchsetzen. Und ich glaube, dass wenn wir über nationale Grenzen hinweg und auch jenseits von individuellen Interessen konstruktiv gemeinsame Lösungen finden wollen, ja, globale Lösungen verhandeln wollen, wir das erstens nur tun können, wenn Frieden herrscht, und wir das zweitens nur tun können, wenn wir eine gewisse Kommunikationskompetenz haben. Ja, und zwar Kommunikation mit anderen und eine, ja, Kommunikation mit uns selbst, eine Selbstregulierungskompetenz. Das ist das, was wir brauchen. Ja, also wir brauchen eine Dialogkultur, die es ermöglicht, auch kontrovers, wertschätzend und lösungsorientiert zu kommunizieren. Ja, und da setze ich an und da bin ich die Schneeflocke, eine von vielen. Ich möchte einfach Menschen dazu befähigen, miteinander auf eine Art und Weise zu kommunizieren, die lösungsoffen und friedenunterstützend ist. So, und das ist ein sehr großes Feld. Und ich habe mir den Bereich ausgesucht, in dem ich mich am sichersten fühle, in dem ich mich auch am meisten auskenne, in dem ich vielleicht auch eine gewisse, ja, nicht nur Erfahrung, sondern auch eine gewisse Expertise mitbringe. Das ist im Kontext Familien und Umgang mit Kindern, also Kitas, ja, junge Menschen, die von uns lernen, die sich von ihren Vorbildern etwas abgucken. Ich möchte, dass wir Vorbild sind für unsere Kinder. Und ich habe aber noch einen anderen Antreiber. Ich habe nämlich festgestellt, ich habe ja angefangen, mit Erwachsenen zu arbeiten, auch im Wirtschaftskontext. Und ich habe festgestellt, dass wenn ich jetzt mit, ja, you name it, mit Präsidenten arbeiten würde oder mit Wirtschaftsbossen arbeiten würde oder mit Führungskräften, die alle schon irgendwo in ihren 30ern, 40er, 50er Jahren sind, die haben schon so viel gesehen, so viel erlebt, sind selbst geprägt durch eine so gewaltvolle Welt. Deren Kommunikationsverhalten nachhaltig zu verändern, braucht so viel Zeit und ist meiner Erfahrung nach sehr zäh und mühsam und nicht sehr nachhaltig. Also ich rechne mir wenig Chancen aus, dass ich die heutigen Erwachsenen noch groß verändern kann. Aber was ich glaube ist, dass ich Einfluss nehmen kann auf die Art und Weise, wie mit Kindern umgegangen wird. Und die Kinder von heute sind die Erwachsenen von morgen. Also wird ja schon manchmal gesagt, die Kinder von heute sind die erste und letzte Generation, die diesen Planeten noch retten können. Das ist jetzt so ein bisschen das dunkle Szenario, aber das ist auch das, was mich antreibt. Ich glaube nämlich wirklich, dass wir nicht mehr viel Zeit haben. Und ich glaube, dass wir auf unsere Kinder von heute, ich glaube auch, dass die Zeit einfach reif dafür ist. Ja? Ich glaube, dass es wirklich gute Chancen gibt, den Kindern von heute Kompetenzen zu vermitteln und mitzugeben, die eine so friedenorientierte, wertschätzende, landesübergreifende Kommunikation möglich machen. Das war jetzt ein langer Satz. Keine Ahnung, ob der grammatisch Sinn ergibt. Wie gesagt, ich habe mich nicht gut vorbereitet. Das hier kommt gerade voll von Herzen. Also ich, kleine Schneeflocke, ne, und viele andere Schneeflocken hier in diesem Land und auf dem ganzen Planeten. Es gibt unglaublich viele Menschen, die sich für eine gewaltfreie Kindheit einsetzen. Und ich tue das, weil ich glaube, dass wenn die Kinder von heute das erleben und älter werden und irgendwann erwachsen sind, dass das diese Welt massiv verändern wird. Also ich glaube, dass ich selber in meinem kleinen Umfeld noch was tun kann. Ich glaube aber, dass die vielen Kinder, die auf diesem Planeten leben, eine viel größere Wirkmacht haben werden. Genau. So. Und da ich nicht alle Kinder erreichen kann, aber Erwachsene, also Eltern und Kita-Fachkräfte, arbeite ich mit Eltern und Kita-Fachkräften und versuche zu vermitteln, warum eine gewaltfreie Kindheit Sinn ergibt, was überhaupt Gewalt ist und wie Alternativen aussehen können. So. Und wo fange ich da an? Ich habe jetzt lange überlegt, wie ich mein nächstes Jahr gestalte und wie ich meine Arbeit aufsetze, dass das auch, wie gesagt, mir rennt so ein bisschen die Zeit davon. Ich habe den Druck im Nacken, dass wir möglichst zügig, möglichst viel bewirken können. Also ich und die ganzen anderen Schneeflocken. Und bei den ganzen Prioritäten, die ich setzen möchte, habe ich festgestellt, dass Empathie die wohl machtvollste Kompetenz ist, die wir haben können. Also ja, es ist schön, die passenden Worte zu finden und Wortschatz zu haben. Und ja, es ist schön, wenn wir Leitfäden für Dialogführung haben und so weiter. Das alles fußt aber irgendwie, in meiner Welt zumindest, auf der Kompetenz, empathisch mit anderen und selbst empathisch mit uns selbst zu sein. Also Empathie ist für mich der Schlüssel zu allem. Wenn ich wirklich und wahrhaftig fühlen kann, was der andere fühlt, wenn ich wirklich verstehe, worum es dem anderen geht, wenn ich richtig gut zuhören kann, also wenn ich auch bei den hässlichsten Äußerungen meines Gegenübers immer noch die Gefühle und Bedürfnisse dahinter sehen kann und darauf eingehen kann, dann werden wir gute Lösungen finden. Also wenn jeder auf diesem Planeten die Kompetenz hätte, mit Giraffenohren zu hören und Giraffensprache zu sprechen, aber vor allen Dingen erstmal überhaupt zu verstehen, empathisch zu verstehen, was mein Gegenüber eigentlich sagen möchte, dann wären wir einen Riesenschritt weiter. Ich habe so ein ganz wundervolles Bild in meinem Kopf. Ich sehe vor meinem geistigen Auge die Vollversammlung der United Nations. Wir haben ja schon Gremien. Ist ja nicht so, als wäre das alles vom Reißbrett aus jetzt neu konzipiert. Wir haben sowas wie United Nations, wir haben sowas wie weltweite Organisationen, die das schon im Blick haben. Also ich sehe vor meinem geistigen Auge diese Vollversammlung der United Nations, groß im Kreis, die sitzen auch im Kreis, also überhaupt, auch das ist übrigens eine Veränderung. Wir könnten wegkommen von frontal und in Reihen hin zu in Kreisen sitzen. So, das würde die Hierarchisierung unserer Gesellschaft ein bisschen auflösen. Ich glaube, das ist der Grund, warum so viele Parlamente im Kreis sitzen. Ich komme vom Thema ab. Also, stell dir vor, die United Nations Vollversammlung, da gibt es Dolmetscher und Interpreten. Es gibt Synchronübersetzungen in alle Sprachen. Also jeder Teilnehmende an diesen Vollversammlungen hat seine ganz eigenen persönlichen Dolmetscher und Interpreten dabei. Die haben alle Kopfhörer auf und wenn vorne jemand die Rede hält, dann wird das simultan übersetzt. Jetzt stell dir vor, die Menschen, die an diesen wichtigen Schaltstellen sitzen und verhandeln und Lösungen suchen und in Krisen zusammenkommen, wenn die an der einen Seite ihren Dolmetscher sitzen hätten und an der anderen Seite einen Empathieengel. Ja, eine Giraffen-Hotline sozusagen. Also jemanden, der nicht nur das in die Muttersprache übersetzt, also Worte übersetzt, sondern auch den Sinn dahinter immer aus einem empathischen Perspektivwechsel heraus übersetzt. Also angenommen, vorne steht jemand und sagt, wir brauchen mehr Waffen. Dann würde mein Dolmetscher mir das übersetzen in, wir brauchen mehr Waffen. Und mein Empathieengel würde sagen, hey, das, was der andere da sagt, ist, ich habe große Angst um die Sicherheit meines Volkes und ich möchte mich gerne zur Wehr setzen können. Ich brauche die Gewissheit, dass ich sicher bin und dass mein Volk sicher ist. Mir geht es um Sicherheit und Schutz. Und mir geht es um die Gewissheit, dass auch langfristig es eine Perspektive gibt, dass es mir gut geht. Und im Moment fühle ich mich klein und hilflos und schwach. Was ich brauche, ist Stärke und Energie und Kraft. Ist dann nicht viel mehr Raum für Lösungen? Also ich meine, wenn jemand sagt, wir brauchen Waffen, dann sagt der andere vielleicht, ich liefere keine Waffen. Waffen liefern ist gegen meine Ethik, mache ich nicht. Wenn der andere sagen würde, ich brauche Schutz und Sicherheit, eine Idee wäre, dass du mir Waffen lieferst, dann könnte ich sagen, okay, Schutz und Sicherheit, das kenne ich auch, das habe ich auch, dieses Bedürfnis, das haben wir irgendwie alle. Klammer auf, Bedürfnisse sind universell, Klammer zu. Also meine Giraffen-Hotline hat mir etwas gesagt, an das ich andocken kann. Ja, das, damit kann ich mitschwingen, das kenne ich auch, da kann ich andocken, das resoniert in mir. Dann kann ich sagen, alles klar, Waffen möchte ich dir nicht liefern, aber ich kann anderweitig für Schutz und Sicherheit sorgen. Ja, oder lass uns nach Möglichkeiten suchen, wie wir dir anderweitig deine Interessen und Bedürfnisse erfüllen können. So, und das ist jetzt im Groben und Großen. Und das Gleiche gilt doch auch in unserem Alltag. Also unsere Kinder kommunizieren manchmal nicht besonders glücklich mit uns. Und wir kommunizieren auch nicht immer besonders glücklich mit unseren Kindern oder mit unserem Partner oder mit unserem Chef oder unserem Kollegen. Also jegliche Kommunikationssituation ist heutzutage immer wieder auch geprägt von einer nicht besonders glücklichen, offenen, gleichwürdigen, wertschätzenden und klaren Kommunikation oder Botschaft. So, und wenn jeder einen Empathieengel hätte oder selber die Fähigkeit hätte, mit Giraffenohren zu hören und die Giraffensprache zu sprechen, dann sähe dieser Planet anders aus. So. Und das ist das, was ich tun kann. Das ist mein global-galaktisches Warum. Ich glaube, dass ich Einfluss nehmen kann auf die Entwicklung dieser Welt, indem ich Menschen, die mit Kindern zu tun haben, zeige, wie sowas gehen kann. Und ich weiß aber auch, aus eigener Anschauung, wenn ich lernen möchte, empathisch zu sein, dann muss ich erstmal selber Empathie empfangen. Ich kann nicht von Menschen, die selber eine gewaltvolle Kindheit hatten, erwarten, dass sie einfach so mit Fingerschnipp ihr ganzes Verhalten ändern und ab sofort halt gewaltfrei sind. Das ist ein Prozess und es ist ein langer Prozess, der nicht nur mit gewaltfreier Kommunikation gelöst werden kann, sondern manchmal braucht es mehr als das. Und mit mehr als das meine ich zum Beispiel Therapie, zum Beispiel Schattenarbeit, zum Beispiel auch eine intensivere Begleitung und Unterstützung und viel Wissen und Lernen. Und gleichzeitig habe ich festgestellt, und deswegen meine klare Priorität, die Basis all dessen ist Empathie. Ich selber zum Beispiel, ich habe gar nicht so eine schlechte Kindheit gehabt. Es gibt den ein oder anderen Aspekt, der mich sehr deutlich geprägt hat, der auch nicht besonders lebensdienlich mehr ist heute. Aber im Großen und Ganzen hatte ich eine gute und behütete Kindheit und ich hatte Menschen, die mich bedingungslos geliebt haben. All das ist sehr hilfreich. Deswegen bin ich vielleicht auch da, wo ich jetzt bin. Aber wirklich und wahrhaftig verstanden habe ich das Ganze erst in meiner eigenen Trainerausbildung. Denn da gab es einen Menschen, der mir auf eine Art und Weise zugehört hat, wo ich hinterher gesagt habe, sag mal, was hast du da gerade gemacht? Und dann hat die andere Person gesagt, wieso? Naja, in mir hat sich gerade total was verändert. Ich habe gerade einen riesen Entwicklungssprung gemacht innerhalb von einem Gespräch. Und daraufhin hat die andere Person gesagt, ja, ich habe nicht viel gemacht, ich habe dir einfach nur zugehört. Aber auf eine Art und Weise zugehört, die anders ist als das, was wir bisher kennen. Ja. Empathisch zugehört. Ich habe mich wirklich und wahrhaftig verstanden gefühlt und ich habe mich wirklich und wahrhaftig angenommen gefühlt mit dem, was und wie ich bin. Ohne Bewertung, ohne verurteilt zu werden, ohne in eine Schublade gesteckt zu werden. Und die andere Person hat nicht sofort versucht, mich zu retten oder mich zu verändern, sondern ich durfte selber spüren und finden und reflektieren und verwerfen und neu suchen. Und die andere Person war einfach immer als Zuhörerin an meiner Seite. So. Und hinterher habe ich verstanden, das war Empathie. Die hat mir Empathie geschenkt. So, so wertvoll. Und ich habe dann bitter lernen dürfen, dass ich längst kein Empathie-Profi bin und dass Empathie nicht in meinem Kommunikationsrepertoire war zu dem Zeitpunkt. Also ich würde sagen, ich bin ein durch und durch unempathischer Mensch gewesen zu der Zeit. Also habe ich mich mit der Frage beschäftigt, kann man das lernen? Rosenberg sagt, Empathievermögen ist angeboren. Wir alle haben die Veranlagung. Alle Kinder kommen mit einer gut verankerten Veranlagung zur Empathiefähigkeit auf die Welt. Wir sind soziale Wesen, das heißt, Empathie ist eigentlich unsere zweite Natur. Aber, jetzt kommt das Aber, wir verlernen sie im Laufe der Zeit. Also sie wird uns manchmal systematisch, manchmal unabsichtlich abtrainiert. Und manchmal lernen wir als Menschen auch, dass Empathie verletzlich machen kann. Und wenn wir in einer unsicheren Umgebung oder in einem unsicheren Kontext leben, dann ist ein Abschotten und ein Angreifen oder ein mich gegen mich selber mit so einem, ja, so einem Schutzpanzer eine lebensdienliche Strategie. Ne? Und viele Menschen, ich glaube wir alle, fast alle, haben im Laufe unserer Kindheit und Jugend uns so einen Schutzpanzer zugelegt. Und weil es niemanden gab, also zu meiner Zeit in meinem Leben gab es niemanden, der das Wort Empathie in den Mund genommen hat, wenn niemand mit mir darüber spricht und mir zeigt, dass Empathie auch schöne Seiten hat und hilfreich sein kann, dann verlerne ich es, dann praktiziere ich das nicht und es ist wie ein Muskel. So, und ich bin fest davon überzeugt und ich bin nicht die Einzige, Empathie ist erlernbar, Empathie ist auch wiedererlernbar. Kleine Fußnote am Rande vielleicht für psychisch gesunde Menschen. Ja, für den Großteil dieses Planeten hoffentlich. Ich hoffe, dass die meisten Menschen psychisch gesund sind. Für psychisch gesunde Menschen ist Empathie eine Kompetenz, die man sich wieder aneignen kann. Ja, insbesondere, weil sie schon angelegt ist in uns. Das macht mir Hoffnung. Ja, selbst wenn ich jemandem begegne, der scheinbar null Empathievermögen hat, diese Person kann das lernen. Also besteht jetzt ein Großteil meiner Arbeit darin, das Empathievermögen von Menschen wieder neu hervorzurufen, weiterzuentwickeln, zu trainieren wie ein Muskel. Und man muss in ein Fitnesscenter gehen dafür. Ja, also es ist ein Muskel, der dauernd trainiert werden möchte. Wenn ich eine Zeit lang in meinem Tunnel abtauche, so wie jetzt so die letzten Tage, und sehr stark wieder in der Ich-funktioniere-Schiene bin. Ja, was ich die letzten Tage gemacht habe, ist halt mein Jahr 2025 planen. Das hat dieses Jahr eine etwas andere Qualität als die letzten Jahre. Und ich erinnere mich sehr an mein BWL-Studium, weil ich gerade sehr in Zahlen denke. Da bin ich sehr, mit meinem Gehirn auch, sehr in der analytischen Planung, Strategie, also eher mit der linken Gehirnhälfte unterwegs, sage ich mal. Und die Empathie wohnt aber mehr im rechten Teil der Gehirnhälfte. Ich weiß, das ist jetzt vereinfacht, aber vielleicht kannst du mir das nachsehen. Ja? Also wenn ich mein Gehirn in zwei Teile unterteile, bin ich gerade eher links als rechts. Und ich merke, dass wenn ich viele Tage hintereinander mehr mit meiner linken Hälfte surfe, die rechte wieder Training braucht. Also der Muskel ist bei mir mittlerweile gut ausgeprägt. Und doch merke ich, wenn ich 4-5 Tage keine zwischenmenschliche Interaktion auf der ja, Gefühlsebene hatte, dass ich dann auch erst wieder reinkommen muss. Dann passieren hier so Dinge wie meine Kinder streiten und ich reagiere wieder voll in meinem alten Muster. Statt meinen Empathie-Muskel wieder ein bisschen spielen zu lassen. Das braucht also Training. Also ist eine meiner Tätigkeiten oder eine meiner Aufgaben, die ich mir selber auferlegt habe, nicht nur Menschen auszubilden in Empathie, sondern auch ihnen Angebote zu machen, dass sie diesen Empathiemuskel laufend trainieren können. Ja, so, ich glaube, dass ich so die Welt mitverändern kann. So, ich versuche mal einen Punkt zu machen. Genau. So, und mit diesem Bestreben bin ich gerade ganz dankbar, dass ich just jetzt in 2 Wochen, also wir haben jetzt Ende Dezember, im Januar biete ich ein Seminar an, 11. und 12. Januar. Ich bin nicht vorbereitet, ne? Ich hätte mir nochmal angucken können, welche Daten das sind. Also es ist ein Januarwochenende. Ich schaue mal eben nach, wann das ist. Moment. Genau, 11. und 12. Januar. Jetzt in 2 Wochen. biete ich ein Seminar in Präsenz an. Es wird vielleicht das einzige Seminar, das ich dieses Jahr in Präsenz anbiete. Und das plane ich eigentlich schon seit einem halben Jahr. Und aus Gründen habe ich das bisher noch nicht so richtig klar kommuniziert, glaube ich. Also die wenigsten Leute wissen, dass es dieses Seminar gibt. Und Verena, ich gucke mich selber mal ein bisschen mahnend an. Warum fange ich erst 2 Wochen vor einem Seminar an, darüber wirklich aktiv zu sprechen? Langfristige Vorausplanung war bisher nicht so mein Stil. Sieht man ja in dieser Podcast-Folge, ne? Ich arbeite so gerne aus meiner Laune heraus. Jedenfalls, es gibt dieses Seminar und das Schöne ist, ich mache das nicht allein, sondern ich habe einen Empathie-Engel. Ich habe eine Person, die ich immer anrufen kann, wenn es mir nicht gut geht, die mir hilft, mich wieder mit mir selbst zu verbinden und mit mir selbst empathisch zu sein, aber die mir auch hilft, Aussagen von anderen Menschen zu übersetzen. Wir haben uns vor Jahren gefunden. Wir sind einander wirklich für Krisenzeiten Empathieengel. Und das ist Tanja Bunzel, GfK-Trainerin aus Bonn. Übrigens auch Lehrerin, aber das spielt gerade nicht so eine große Rolle. Insbesondere ist sie Kollegin und Freundin und Empathieengel und wir machen dieses Seminar zu zweit, weil wir gerne auch zeigen und vermitteln möchten. Wir sind so unterschiedlich. Wir haben eine so unterschiedliche Art und Weise, erstens das zu vermitteln, aber auch einander Empathie zu schenken. Also Empathie ist nicht gleich Empathie. Ja? Und wir glauben, dass das für die Teilnehmenden in dem Seminar total kostbar ist, nicht nur einen Stil vermittelt zu bekommen, sondern verschiedene Varianten und Spielarten empathischen Zuhörens und empathischen Beisammenseins zu sehen und zu erleben und zu trainieren. Und ich glaube auch, dass es hilfreich ist, wenn man zu zweit auf der Bühne steht und vielleicht die ein oder andere Gesprächssituation sich auch unter uns ergibt, wo andere beobachten können, wie wir das empathisch lösen. Ja. Also es wird ein Empathieseminar geben. Habe ich schon gesagt, dass es ein Empathieseminar ist? Also wir machen ein Empathieseminar. Wenn du lernen möchtest, von der Pike auf oder auch einsteigen möchtest als Fortgeschrittene. Dieses Seminar richtet sich nicht speziell an Anfänger oder an Menschen, die sagen, ich bin null empathisch, ich möchte es lernen, sondern auch an Menschen, die sagen, ich möchte meinen Muskel trainieren, ich möchte das weiterhin üben, ich möchte es vertiefen, ich möchte meine Empathiekompetenz ausbauen. Dann, wenn du einer dieser Menschen bist, bist du herzlich eingeladen. Auch wenn es so kurzfristig ist. Es ist ein Wochenende, das heißt Samstag Anreise, Sonntag Abreise mit Übernachtung, mit Vollverpflegung. Ziemlich zentral in Deutschland gelegen, nämlich hier in Nordrhein-Westfalen am Rhein, nördlich von Köln in Leverkusen, direkt um die Ecke von Bayer. Wunderschönes Seminarhaus. Ich kenne den Ort. Ich kenne den Ort, weil meine Mutter auf der anderen Seite, Rheinseite gelebt hat, lange Jahre. Also bin da nicht groß geworden, aber ich habe viel Zeit dort verbracht. Also es ist wirklich ein schöner Flecken. Da treffen wir uns Samstag und Sonntag und lernen und üben gemeinsam, was Empathie ist und was es nicht ist. Und es gibt viele, viele verschiedene Übungen, die wir mitbringen, viele verschiedene Anregungen und Impulse. Und ganz viel praktisches Lernen, also ganz viel Zuhören. Und wenn man zuhört, dann muss es auch jemanden geben, der spricht. Also wir werden ganz viele verschiedene, zu ganz vielen Dialogen einladen und immer wieder über Empathie und empathisches Zuhören sprechen. Genau, so. Und ich freue mich auf dieses Seminar, weil es ein wichtiger Baustein ist in meinem Warum. So, ich kriege die Kurve zum Thema dieser Podcast-Folge. Warum mache ich diese Podcast-Folge heute? Weil ich es ein Unding finde, dass ich bisher nicht drüber gesprochen habe. So, also, ich möchte den Planeten helfen zu retten. Ich habe mein Circle of Influence mir angeguckt, wo kann ich wirksam sein. Und das hier ist ein Bereich, in dem sich meine Erfahrung und Kompetenz überschneidet mit dem, was ich leidenschaftlich gern mache und dem, was nötig ist. Also das ist so mein Wirkungsfeld. Und warum arbeite ich mit Kindern, also mit Erwachsenen, die mit Kindern zu tun haben, weil ich glaube, dass wir, wenn wir Kinder erreichen, einen großen Impact haben. Und dass die Kinder, die mit Empathie groß werden, mit einer viel größeren Wahrscheinlichkeit in der Lage sein werden, später als Erwachsene miteinander gute Lösungen zu finden für die Krisen, die sie noch erwarten werden. Denn ich glaube nicht, dass die Krisen von heute mit einem Fingerschnips vorbei sind. Ich glaube, dass wir weiterhin mit globalen Herausforderungen zu tun haben werden. Und wäre es nicht schön, wenn die Menschen, die einander begegnen, einander auch zuhören würden und gemeinsam nach guten Lösungen finden, suchen, weil sie sich darüber bewusst sind, dass das, was sie tun, auch immer was mit anderen macht. Genau, das ist so mein Ziel. Das ist mein Warum. Ich habe letztes Jahr in der E-Mail geschrieben, das möchte ich gerne einmal vorlesen, wenn ich es finde. Ich habe geschrieben, ich spüre einen unbändigen Drang, mich mit aller Kraft für mein Thema einzusetzen und diese Idee und meine Ziele nach draußen zu posaunen. Ich weiß aber nicht, wie, und ich krieg's nicht auf den Punkt. Ja. So, und wie du siehst, ich habe das Problem immer noch. Lass mal eben schauen. Diese Podcast-Folge wird jetzt mindestens 40 Minuten lang. Ich habe also 40 Minuten gebraucht, um mein Warum mal auf den Punkt zu bringen. So, und damit möchte ich dich gerne ziehen lassen. Wenn dich das anspricht, wenn du auch hier bist und diesen Drang in dir verspürst, irgendetwas zu tun, um unsere Welt zu einem besseren Ort zu machen, zu einem bewohnbaren Planeten auch über die nächsten 30 Jahre hinaus, wenn du daran interessiert bist, mit dafür zu sorgen, dass Menschen wertschätzend miteinander umgehen und achtsam sind, dann höre weiterhin diesen Podcast, denn das wird dich hier auch weiterhin erwarten. Abonniere mein Newsletter, wenn du es noch nicht getan hast, weil es dieses Jahr viele Impulse geben wird zum Thema gewaltfreies Kommunizieren, empathisches Miteinander und auch bestimmt ganz viel Stoff zum Thema Weltveränderung. So, genau, dann bist du hier genau richtig. Und ich freue mich natürlich auch immer über eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify und Apple, falls dir diese Podcast-Folge gefallen hat. So, und ich würde mich freuen über Teilnehmende im Empathie-Seminar in übernächster Woche. Den Link zur Seminaranmeldung und zu den Infos dazu packe ich in die Podcast-Beschreibung, also in die Shownotes. Vielleicht sehen wir uns ja da persönlich in Leverkusen in 2 Wochen. Und hören tun wir uns schon morgen, glaube ich, wieder mit einem Jahresrückblick. Bis dahin, tschüss!